Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für und für. Dieser Ausspruch wird dem christlichen Mystiker Angelus Silesius zugeschrieben. Formuliert im 17. Jahrhundert lässt sich dieser Ausspruch problemlos ins Hier und Heute übertragen. Unsere Gesellschaft scheint irgendwie immer auf der Überholspur zu sein. Immer schneller, höher, weiter ist die Devise. Doch viele Menschen leiden unter der Schnelllebigkeit und dem Erfolgsdruck. Wonach wir uns dann sehnen, sind Oasen der Stille und der Entschleunigung unseres Lebens. Was wir als Christen tun können, um zu innerer Ruhe zu kommen, um seelischen Frieden zu finden, das ist beten. Bedeutet das, jeder, der regelmäßig betet, ist ein völlig in sich ruhender Mensch? Herr Kratschmann?
Dieser Automatismus, da hätte ich selber meine Zweifel dazu. Ein bekannter Leiter eines Gebetshauses in Augsburg, der hat gesagt, er trifft kaum Menschen, die vom Beten überhaupt keine Ahnung hätten, die Beten überhaupt nicht kennen. Ich glaube schon, dass es diese Sehnsucht im Menschen gibt, manchmal in Notsituationen ein Stoßgebet loszulassen, manchmal vielleicht sogar auch eine Erhörung und dadurch vielleicht auch mehr innere Ruhe und so diesen Zusammenhang zwischen innerer Ruhe und Beten für sich auch so ein bisschen im Kopf zusammendenken. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man schon gut unterscheiden, was Beten eigentlich meint. Das ist nicht, wie es vielleicht umgangssprachlich manchmal so gebraucht wird, dass Menschen meinen, irgendeine Verpflichtung, irgendein Gebot zu erfüllen, früh, Mittag oder die Moslems mit ihren 5 Gebetszeiten, das zu erfüllen, sondern Gebet meint eigentlich die Beziehung zu Gott. Und zwar die Beziehung aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Zu einem Gott, der mich begleitet, der es gut mit mir meint, der mir nicht alle meine Stoßgebete erfüllt, der aber, was mir wirklich gut tut, im Herzen weiß und mir das auch sehr gerne gönnen mag. Auch ist dieser Begriff der inneren Ruhe, des seelischen Friedens für mich ein sehr schillernder. Ich habe da so eine Konzeption eigentlich aus der Psychologie, die ich da gerne heranziehe. Dort wird gesagt, dass wenn ich etwas für verstehbar, für beherrschbar, handelbar und für sinnhaft halte, dann wird sich bei mir am ehesten Ruhe einstellen. Der Fachbegriff ist die Kohärenz. Dann, wenn also ich etwas meine, verstehen zu können, das auch irgendwie hinbekomme und wenn mir die Bedeutsamkeit und die Sinnhaftigkeit einleuchtet, dann ist es etwas, was mir innere Ruhe verleiht. Vielleicht kann man es an einem biblischen Beispiel festmachen. Gehen wir in den Garten Eden zu Adam und Eva. Sie werden von Gott umsorgt, sie spüren sich geliebt und angenommen. Ich denke, das ist ein Zustand der inneren Ruhe, der Gelassenheit. Irgendwann, angestoßen natürlich durch die Schlange, kommen Zweifel über den absoluten Heilswillen Gottes auf und sie essen von dieser einen Frucht. Diese eine Frucht ist nicht ein Verbot Gottes, weil er dem Menschen etwas nicht gönnt, sondern es geht eigentlich darum, dass Gott ihn bewahren möchte vor einer Überforderung. Zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, ist unheimlich schwer, das verstehen zu können, das zu handeln, immer den Sinn hinter diesen Dingen so klar und deutlich zu erkennen. Adam und Eva greifen nach der Frucht dieses Baumes. Die Folge ist, dass sie auf der Welt im Schweiße ihres Angesichtes und unter Schmerzen und Sorgen ihre Nachkommenschaft großziehen. Sie dadurch mit Sicherheit in mehr Unruhe kommen, immer weniger Zeit zu haben, ihren Blick auf Gott hin zu richten, immer häufiger ihren Blick abwenden von Gott, um dann diesen Notwendigkeiten des Alltags immer mehr nachzugehen und von daher immer weniger die Möglichkeit besteht, diese innere Ruhe und diesen seelischen Frieden zu finden. Also insofern sehe ich schon einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Beten, wenn es Beten ist im Sinn von Hinwendung zu Gott und innerer Ruhe, aber in dieser differenzierten Art und Weise. Nicht irgendein Stoßgebet einwerfen, und dann darauf warten, dass sofort Gott alles erfüllt und ich deshalb dann in innere Ruhe komme. Diesen Zusammenhang, da würde ich sehr viele Fragezeichen setzen wollen. So in dieser ersten Verbindung, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, da sehe ich sehr viel mehr Bedeutsamkeit fürs Leben.
Um zu beten, also das Gespräch mit Gott zu suchen, da braucht es ja gewisse Voraussetzungen. Stille gehört da schon irgendwie mit dazu. Jetzt ist unser Alltag hektisch und diese Stille zu finden, das ist ja gar nicht so einfach. Ist das etwa schon eine Voraussetzung, woran manche schon scheitern, dass sie eben diese Stille nicht mehr haben?
Mit Sicherheit. Ich denke, wir spüren alle, dass wir uns manchmal einfach zu viel zumuten, dass uns unser Leben, unser Alltag, unser Beruf hier fordert und manchmal auch zu gewissen Zeiten überfordert. Aber umso wichtiger ist, dass wir uns diese Stille und diese Zeit der Ruhe nehmen und gönnen. Das, denke ich, musste zu allen Zeiten in der Weise ganz bewusst geschehen. Selbst von Jesus wissen wir, dass er vor seinem öffentlichen Auftreten 40 Tage in die Wüste ging, in die Einsamkeit, um hier sich nochmal ganz intensiv auf Gott hin auszurichten. Was ist der Wille Gottes? Was ist seine Möglichkeit? Was ist seine Berufung? Wir sehen Jesus auch hinterher immer wieder während der Verkündigung, dass er sich zurückzieht, des Nachts, abends auf Berge zurückzieht, um immer wieder neu sich auf Gott hin auszurichten. Wir sehen diesen Jesus zum Beispiel auch auf einem Berg in der Einsamkeit, in der Nacht vor seinem Tod. Er sucht die Einsamkeit nach dem Abendmahl. Er nimmt aber eigens zwei seiner Freunde mit, die aber dann schlafen, die überfordert sind vom Abend oder von der Situation. Er bittet bei diesem Beten den Vater, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen mag, aber gleich mit dem Hinweis, aber so wie Gott es fügen möge, so soll es geschehen. Das heißt, ich glaube, gerade in der Stille ist es möglich, überhaupt so die Notwendigkeiten des Lebens abzuwägen, aufzuhorchen, was ist jetzt vielleicht der Wille Gottes, was ist das, was mir wirklich zum Heil gut tut, und dann mich zu öffnen. Das sind innere Schritte, da braucht jeder Mensch Zeit, sicher sehr unterschiedlich bemessen diese Zeit. Das kann beim einen sein, dass er beim Angeln das Ganze erlebt. Jemand hat mir mal geschildert, dass er das beim Tauchen erleben kann. Eine Frau hat mir mal ganz glaubwürdig gesagt, dass sie das beim Bügeln am Sonntagnachmittag erleben kann. Also solche Zeiten, wo man sich ordnet, aber nicht nur im Blick auf den eigenen Nabel, sondern auch, was könnte Gott mit mir vorhaben? Dieser Gott, der ein Heilswillen für mich hat.
Die Stille jetzt als Voraussetzung zum Beten. Gibt es noch weitere Voraussetzungen, damit ich beten kann?
Grundsätzlich brauche ich also einen Rahmen überhaupt, eine Zeit der Stille. Dann denke ich, braucht es ein Gegenüber, wohin ich meine Gedanken, woher ich vielleicht auch das Licht, um auf mein Leben zu schauen, bekomme, mit welcher Ausrichtung, unter welcher Perspektive. Für Christen ist es natürlich dann so, dieses Schauen auf Gott hin. Gebet nur in der eigenen Nabelschau, ist schon angeklungen, ist unter Umständen noch zu kurz gefasst. Vielleicht ein Beispiel. Was ist eine Voraussetzung für Beten? Vielleicht das Falten der Hände schon einmal eine Hilfestellung mir gibt, dass ich die unterschiedlichen Seiten meines Lebens zusammenbringe. Dass ich mich vielleicht in den Berührungspunkten, in den Reibepunkten, wenn ich die gefalteten Hände hier etwas bewege, dass ich mich da selber spüre. Es kann sein, dass ich eine Kerze anzünde. Kerzen sind immer ein Symbol auch für die Anwesenheit Gottes. Dass ich sozusagen dann auf mein Leben, auf meine Existenz schaue mit dem Licht dieses Gottes. Wie könnte der Wille Gottes für mich ausschauen? Dieses Licht, das ein behutsames Licht ist, das mich nicht bloßstellen möchte, sondern das im wahrsten Sinn des Wortes auch mit meinen Schattenseiten, mit meinen Kanten, mit meinen Narben, mit meinen Falten mich stehen lässt und mir den Raum gibt, um in Ruhe auf mein Leben zu schauen, um vielleicht auch diese Liebe Gottes in dieser Wärme so einer Kerze zu spüren und hier sozusagen ich mein Leben ausbreite. Das ist also dieses Gegenüber Gottes, die Bereitschaft, mich und mein Leben anschauen zu lassen. Vielleicht ist auch eine Ausdrucksweise, ein Sinnbild für das, was Voraussetzung zum Beten ist, dass ich meine Hände ausbreite, mit all dem, was da drin ist, auch natürlich mit der Gefahr, dass Gott etwas hineinlegt, was eine Herausforderung für mich ist, dass er etwas herausnimmt, was mir sehr lieb geworden ist. Ich denke, ist auch eine wichtige Voraussetzung zum Beten. Lasse ich mich auch von so einem Gebet verwandeln, verändern? Bin ich bereit, mich reinzubegeben und etwas zu geben, was mir wichtig erscheint?
Wir sind ja beim Thema innere Ruhe und Beten. Autogenes Training, Yoga, Musik hören, lesen, spazieren gehen. All das sind ja Möglichkeiten, um Stress abzubauen, zu entspannen, zur Ruhe zu kommen. Kann ich praktisch auch zur inneren Ruhe kommen, ohne Gott, ohne das Gebet?
Grundsätzlich ja, es wird von vielen Menschen auch ohne Gott praktiziert. Nur glaube ich, dass wir mit diesem Schauen auf dieses Liebesangebot Gottes, dass wir hier eine besondere Möglichkeit und Chance haben, die wir nicht ungenutzt lassen sollen. Was ist das für ein Gott, den ich hier beim Gebet als ruhespendendes Gegenüber habe? Jesus erzählt uns im Gleichnis vom guten Hirten, dass Gott einer ist, der wie ein guter Hirte mit uns umgeht. Selbst dann, wenn ich von der Herde mich sozusagen abgekoppelt habe, wenn ich eigene Wege gegangen bin, wenn ich lebenshungriger gewesen bin, wenn ich fetteres Gras essen wollte, also eigene Wege beschritten habe und dann unter Umständen in den Dornen lande, dann sagt Jesus, Gott ist ein guter Hirte, der mir nachgeht, sich schmutzig, blutig macht, um mich aus den Dornen zu befreien, mich aufhebt und dann wieder zur Herde zurückträgt. Zu wissen, dass Gott ein Gegenüber ist, das in der Weise liebevoll auf mich zugeht. Das, glaube ich, etwas, was nochmal Vertrauen mir schenken kann, was ich aus psychologischen Überlegungen heraus unter Umständen in dieser Tiefe und Intensität unter Umständen nicht erreichen werde. Vielleicht auch, aber es wäre eine besondere Möglichkeit. Es geht letztlich darum zu wissen, ich bin nicht alleine gelassen, ich bin in jedem Fall begleitet. Seine Nähe ist es, die mir Kraft und Ruhe schenkt.